Es war die Angstentscheidung für Millionen. In nur wenigen Sekunden winkte der deutsche Bundesrat verschärfte Pandemieregeln durch. Auf eins hat jedes einzelne Wort dokumentiert. Zensurskandal in Österreich. Die Redakteure unseres Senders sollen nicht ungehindert aus Wien berichten dürfen. Die Begründung macht sprachlos. Und im Interview des Tages der Aktivist Serge Menger. Er sagt, wir werden gelenkt, wir werden manipuliert. Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu den Nachrichten auf 1. Die Corona-Zeit liegt Jahre zurück, doch das Thema lässt Millionen Menschen nicht los. Denn bis heute wurden verfassungswidrige Bußgelder nicht zurückgezahlt. Und genau diese Praxis bestätigte heute erneut ein Landtag in Deutschland. Parallel dazu winkten die Bundesländer im Bundesrat die internationalen Gesundheitsvorschriften durch. Ohne jede Debatte in wenigen Sekunden. Unser Thema heute in den Nachrichten auf 1. Am heutigen Freitag hat nun auch der Bundesrat der Verschärfung der internationalen Gesundheitsvorschriften zugestimmt. Die Bundesländer sprachen sich mit deutlicher Mehrheit für die Übernahme der WHO-Pläne aus. In nicht einmal 20 Sekunden wurden die gravierenden Änderungen im Bundesrat durchgepeitscht, ohne jede Wortmeldung.
Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 31, Gesetz zu den internationalen Gesundheitsvorschriften. Wortmeldungen liegen nicht vor. Der Gesundheitsausschuss empfiehlt, dem Gesetzentwurf zuzustimmen. Wer ist dafür? Das ist eine Mehrheit. Der Bundesrat hat also dem Gesetz zugestimmt.
Lediglich Brandenburg und Thüringen haben nicht zugestimmt. In Sachsen war die Entscheidung knapp, doch das Land stimmte letztlich dafür. Welche weitreichenden Folgen der Beschluss nun haben könnte, dazu sagte die Juristin Dr. Beate Pfeil gegenüber auf 1.
Es handelt sich um einen schwarzen Tag für das Grundgesetz, die Grundrechte und den Rechtsstaat in Deutschland. Es ist zwar nach wie vor so, das habe ich auch im Gesundheitsausschuss des Bundestages betont, formalrechtlich wird die Souveränität Deutschlands ebenso wenig aufgehoben wie die Souveränität der anderen Mitgliedstaaten. Allerdings gibt es durch die WHO ein trojanisches Pferd, was direkt in die deutsche Rechtsordnung hineinwirkt. Da geht es nämlich um die Bekämpfung sogenannter Fehl- und Desinformation, die jetzt ausdrücklich auch als staatliche Verpflichtung in diese neuen IGV reingeschrieben wurde. Die WHO maßt sich in unvergleichlicher Weise hier ein Wahrheitsmonopol an. Wir haben hier eine komplette Ausschaltung der Idee des freien Wissenschaftsdiskurses. Wir haben hier wirklich eine Lenkung der Informationsflüsse nur noch im Sinne der WHO und der dahinterstehenden Mächte, die eng mit der Pharmaindustrie verbandelt sind. Die WHO betreibt massiv einen ideologischen Umbau vom freiheitlichen Rechtsstaat in Richtung autoritär, totalitär. Und zwar mit dieser Idee, Fehl- und Desinformation bekämpfen zu wollen, mit dieser Idee auch Verhaltenslenkung ganz selbstverständlich betreiben zu wollen, die Weltbevölkerung zum Gehorsam zu bewegen. Auch das ist durch weitere WHO-Dokumente noch zusätzlich belegt und soll auch mit dem neuen Pandemievertrag noch verschärft werden. Dann haben wir gleichzeitig eine Doktrin der WHO, die mit Militarisierung in Zusammenhang steht.
Ob es noch Möglichkeiten gibt, sich gegen diese totalitären Pläne der WHO zur Wehr zu setzen, das erfahren Sie im vollständigen Interview mit Beate Pfeil unter www.auf1.tv. 5 Jahre nach dem zweiten Lockdown wächst der Druck auf eine Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen, auch in den Parlamenten. Am Freitag debattierte der Brandenburgische Landtag einen Antrag zur Wiedergutmachung früherer Strafen. Die Landesregierung solle, so die Forderung, geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Bußgeldbehörden zu veranlassen, Bußgeldbescheide aufzuheben und bereits gezahlte Bußgelder zurückzuzahlen. Mit der Initiative reagierte die AfD-Fraktion auf dieses Urteil des Landesverfassungsgerichts. Dieses hatte Teile der damaligen Eindämmungsverordnungen für verfassungswidrig erklärt. Der Antrag wurde im Plenum Plenum erwartungsgemäß abgelehnt und noch nicht einmal für weitere Beratungen in die Ausschüsse verwiesen. Kurz nach der Abstimmung sprach ich mit dem AfD-Abgeordneten Lars Hünig. Von ihm wollte ich wissen, was bedeutet es, wenn trotz der Gerichtsentscheidung Bußgelder nicht zurückgezahlt werden? Können sich die Bürger das Urteil nun, salopp gesagt, an die Wand hängen? Aber das war es auch.
So kann man das formulieren von der Sache her. Also das Ärgerliche ist eigentlich, dass wir ja in drei Sachen gewonnen haben. Und es geht um Maskenpflicht bei Veranstaltungen, bei Gottesdiensten, in Läden, in Lebensmittelläden. Und bei den Lebensmittelläden ist es sogar noch so, dass der ganze Parkplatz dazu gehört hat. Also Maskenpflicht im Freien. Und das Gericht hat natürlich nur rechtlich abgewogen. Das ist aus unserer Sicht sowieso falsch. Aber zumindest haben wir rechtlich gewonnen. Das wäre für die Leute wichtig. Und wenn aus unserem Verständnis hat man diese Eindämmung oder den Teil dieser Eindämmungsverordnung für nichtig erklärt und den dazugehörigen Bußgeldtatbestand hat man auch für nichtig erklärt. Und die Regierung sagt, ja, Pech gehabt. Das ist doch ein falscher Weg. Das wird noch nicht zu Ende sein, dass wir dann an dem Thema dranbleiben, unbedingt.
Wie soll es nun weitergehen? Wird Ihre Fraktion weitere Anträge zum Thema in den Landtag einbringen? Oder werden Sie vielleicht erneut zum Verfassungsgericht gehen?
Ja, der nächste Schritt ist eigentlich, das tatsächlich in der Enquetekommission zu klären, weil wir das Problem haben. Wir haben 2025, die Bußgelder wurden 2021 erlassen. Da sagt der Gesetzgeber, das ist vorbei. Das kann man jetzt rein theoretisch nur mit einer Amnestie klären. Das sehen wir etwas anders. Man könnte nämlich eine Rechtsverordnung herstellen und sagen, pass auf, das und das ist falsch, da wird zurückgezahlt. Das muss jetzt tatsächlich in den Ausschuss rein. Jetzt werden wir mal gucken, dass wir das im Januar oder Februar im Ausschuss behandeln und dann dem Ministerium den Auftrag geben, da eine Lösung, eine Verordnung vorzulegen, die funktionabel ist.
Gibt es trotz der heutigen Abstimmung in Brandenburg eine Möglichkeit, Bußgelder aus der Corona-Zeit zurückzuerhalten? Der Sozialökonom Markus Bönig sagt ja, denn
das Gericht hat festgestellt, dass die Landesregierung keine Studien, keine Prognosen, keine Begründungen vorlegen konnte, dass es hier zu schweren Grundrechtsverletzungen gekommen ist und dass alle diese Dinge nichtig sind. Das bedeutet für den Bürger, dass nun die Bußgelder zurückgezahlt werden müssen, dass Schulsanktionen aufgehoben werden, Zugangsbeschränkungen im Einzelhandel unzulässig waren und Unternehmer jetzt Entschädigungen, Schadenersatz verlangen können. Polizeiliche Maßnahmen können angegriffen werden. Das heißt ganz praktisch, der Bürger muss jetzt tätig werden, sich an die zuständige Behörde halten und eine Rückzahlung verlangen. Und da helfen wir bei. Wir haben die Webseite www.corona-wiedergutmachung.de schon vor Monaten gebaut, weil wir immer wussten, dass diese Maßnahmen allesamt rechtswidrig sind. Jetzt ist das dazu passende Urteil da, das erste. Die anderen Bundesländer werden sicher noch folgen. Und zwar mit analoger Argumentation, denn es sind dieselben fehlenden Begründungen, dieselben Grundrechtseingriffe, dieselben Nachweislücken. Man kann also jetzt nicht einfach sagen, ja, das gilt für Brandenburg und sonst nicht. In Brandenburg ist es jetzt komplett justiziabel und in allen anderen Bundesländern kann man jetzt den Druck kräftig erhöhen.
Wie genau Bürger ihr Bußgeld rückfordern können, das erfahren Sie im vollständigen Interview mit Markus Bönig unter www.auf1.tv. Doch die Verbrechen der Corona-Zeit werden auch den Menschen immer deutlicher bewusst. Das sagt die ehemalige Klubobfrau der Grünen, Dr. Marlene Petrovic, auf dem Alternativ-WEF in Prag. Sie ist in der Corona-Zeit bei den Grünen ausgetreten, weil sie deren Maßnahmenpolitik nicht mehr mittragen konnte.
Ich glaube, dass schon unter der Oberfläche sehr viel mehr Leute skeptisch geworden sind, noch nicht wirklich bereit aufzustehen und Widerstand zu leisten. Aber zu erkennen, dass man sie an der Nase herumgeführt hat, dass man sie betrogen hat, das ist weit verbreitet. Am Anfang der Corona-Zeit haben in meinem Umfeld viele mit mir nicht mehr geredet und gesagt, bist du übergeschnappt? Was ist mit dir los? Ich bin von den Grünen ausgetreten, weil ich das nicht mehr mittragen konnte. Das kann ich nicht mittragen. Ich glaube, dass diese kritische Masse zusammenzubringen ist mit Information und auch mit gelebtem Vorbild, ja, dass man zeigt, ich gehe nicht in die Knie, ihr könnt mich nicht erpressen, ich lasse mich nicht mehr erpressen. Und ich denke, wenn man diese Botschaft vermittelt, und es wird letztlich, ja, sie können vieles tun und es ist unangenehm, es ist sehr unangenehm, kann davon ein Lied singen. Aber letztlich macht es die Leute, die das aushalten, nur stärker. Und vor allem, ich sage meinen Kindern immer, das Wichtigste ist, dass wir uns in den Spiegel schauen können für das, was wir tun. Und um das geht's.
Die Teilnahme der ehemaligen Grünpolitikerin Madeleine Petrovic beim Alternativ-WEF zeigt auch, dass die Brandmauer gegen unliebsame Parteien mittlerweile am Bröckeln ist. Das vollständige Panel Freies Europa statt EU-Zentralismus finden Sie unter www.auf1.tv. Die vielfach nachgewiesenen Verunreinigungen der mRNA-Spritzen können zu Krebs, Autoimmunerkrankungen oder auch Antibiotikaresistenzen führen. Doch für eine Reinigung der Präparate will nun ausgerechnet Multimilliardär Bill Gates sorgen. Dazu sponserte er 3,3 Millionen Dollar an das Rensselaer Polytech Institute in New York. Weiter sollen die Forscher ausdrücklich gegen die Wirkungslosigkeit der mRNA-Produkte vorgehen. Damit wird eingestanden, was so viele abstreiten, dass die mRNA-Präparate verunreinigt sind und dass sie nicht wirken. Die Forscher vom RPI äußern sogar offen, dass die verunreinigten Präparate zu Nebenwirkungen führen. Wörtlich wollen sie mit der neuen Reinigungsplattform, Zitat, mit höherer Reinheit und geringeren immunogenen Verunreinigungen unter anderem geringere Nebenwirkungen erreichen. Von besonderer Bedeutung sei die Technologie übrigens für die neuen selbstverstärkenden mRNA-Präparate, die in der EU bereits zugelassen sind. Doch auch bei diesen Präparaten, bei denen sich die modifizierte RNA selbstständig im Körper vervielfältigt, ist Bill Gates dick im Geschäft. Anfang Dezember wurde der ehemalige Chefredakteur der Zeitschrift Aula, Dr. Martin Pfeiffer, zu 4 Jahren unbedingter Haft verurteilt, auf eins berichtete. Unser Sender war dabei das einzige Medium, das den Prozess und das Urteil in einer Sondersendung kritisch hinterfragte. Nun kommt bemerkenswerte Kritik ausgerechnet aus dem linken Lager. Der Chefredakteur der Wochenzeitung Falter, Florian Klenk, stellt das Urteil öffentlich in Frage. Er fordert eine, Zitat, Modernisierung des Verbotsgesetzes. Zugleich fragt Klenk, ob es denn angemessen sei, den Schriftleiter der Aula zu einer 4-jährigen Haftstrafe zu verurteilen. Im Jahr 2025, so Klenk, könne ein solches Delikt, anders als in der unmittelbaren Nachkriegszeit, auch mit deutlich kürzeren Strafen geahndet werden. Wörtlich schreibt er, ein Strafrahmen von 1 bis 10 Jahren sollte schweren Kapitalverbrechen vorbehalten bleiben. Auch das gebietet die Gerechtigkeit. Bereits zuvor hatte Falter-Herausgeber Armin Turner das Verbotsgesetz in einer Kolumne als, Zitat, vermutlich längst kontraproduktiv bezeichnet. Bis kurz vor 4 Uhr früh wurde in Brüssel über die Verwendung russischer Gelder verhandelt. Dann stand fest, der Rat der Europäischen Union fand keine echte Einigung, aber zumindest ein Ergebnis. Es ist eine Niederlage für EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und für den deutschen Kanzler Friedrich Merz. Denn gegen ihren Willen werden die eingefrorenen russischen Auslandsvermögen vorerst nicht an die Ukraine übergeben. Stattdessen beschloss die EU einen Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro für Kiew. Für Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban ist das lediglich das kleinere Übel. Der ursprüngliche Plan hätte aus seiner Sicht einen sofortigen Krieg bedeutet. Doch auch die nun gefundene Lösung führe nicht zum Frieden, so Orban.
Alle anderen, außer den Tschechen und Slowaken, halten das für eine gute Entscheidung. Ich halte es für eine extrem schlechte Entscheidung, die Europa näher an einen Krieg bringt. Es wirkt wie ein Kredit. Aber natürlich wird die Ukraine nie in der Lage sein, ihn zurückzuzahlen. Jene, die hinter dem Kredit stehen, werden die Verantwortung tragen und letztlich auch die Konsequenzen. 3 Staaten, Tschechien, die Slowakei und Ungarn, haben sich nicht beteiligt. Also, wir sind unschuldig.
Für diesen Krieg werden Soldaten gebraucht und deshalb, so bewerten es Kritiker, führt Deutschland die Wehrpflicht wieder ein. Und das bereits am 1. Januar. Denn am heutigen Freitag hat der Bundesrat den entsprechenden Plan mit deutlicher Mehrheit gebilligt. Das genaue Abstimmungsergebnis lag bis Redaktionsschluss noch nicht vor. Im Vorfeld hatten nur Bremen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern angekündigt, sich zu enthalten. Mit der neuen, zunächst freiwilligen Wehrpflicht soll die Truppenstärke massiv steigen. Die Bundeswehr plant künftig mit bis zu 270.000 Soldaten. Hinzu kommen rund 200.000 Reservisten. Die Entscheidung ist in der Bevölkerung hoch umstritten. Und das zeigte sich auch direkt gegenüber dem Bundesrat. Dort hat sich auf 1-Reporter Roy Grassmann umgehört.
Man sollte auf keinen Fall Leute dazu nötigen, den Dienst an der Waffe zu vollüben. Ich bin überzeugter Pazifist und gegen Waffen. Ich finde, dass man schon in der heutigen Zeit so auch als junger Mensch viel mobilisiert wird auf das Thema. Also es gibt echt sehr viel Werbung in U-Bahn oder auch wenn man YouTube-Videos schaut oder sowas, wo dann für die Bundeswehr aufgerufen wird, auch mit so fraglichen Sprüchen.
Ich bin der Meinung, wir brauchen ein soziales Jahr oder auch ein freiwilliges Jahr bezüglich der Wehrpflicht, um uns im Zuge der Situation, in der wir uns im Moment befinden, auch in der Not verteidigen zu können.
Ich finde es ein bisschen schlecht, weil es ist unnötig. Warum soll man da hingehen? Ich würde meiner Meinung nach nicht hingehen.
Am Donnerstag protestierten tausende Landwirte in Brüssel gegen das geplante Mercosur-Handelsabkommen. Vor den Gebäuden der EU kam es zu Straßensperren und Blockaden. Die Polizei setzte als Reaktion Tränengas und Wasserwerfer ein. In den sozialen Medien verbreiten sich Aufnahmen von teils gewaltsamen Zusammenstößen. Nach Angaben der Veranstalter beteiligten sich rund 10.000 Bauern aus mehreren EU-Ländern an den Protesten, darunter auch 500 aus Deutschland. Die Bauern warnen davor, dass verstärkte Agrarimporte aus Südamerika zu erheblichem Preisdruck führen und viele europäische Betriebe wirtschaftlich gefährden können. Am Abend kündigte die EU an, die Unterzeichnung des Abkommens auf Januar 2026 zu verschieben. Grund dafür sei die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni, die ihre Zustimmung an weitere Bedingungen geknüpft habe. Am Montag sanktionierte die Europäische Union den Schweizer Ex-Militär Jacques Beau, auf 1 berichtete. Vorgeworfen wird ihm unter anderem, dass er regelmäßig Gast in prorussischen Fernseh- und Radioprogrammen gewesen sei und damit als Sprachrohr für prorussische Propaganda fungiert habe. Im Interview mit dem deutschen Journalisten Patrick Barb erklärt er jetzt, warum das nicht der Wahrheit entspricht.
Man hat mir nie gesagt, wie ich mich gegen diesen Entscheid verteidigen könnte. Man hat mir nie die Motive im Voraus präsentiert. Und im Prinzip, das ist eine reine bürokratische Entscheid. Punkt.
Brisant, laut eigenen Angaben wurde Bo im Vorhinein keine Möglichkeit eingeräumt, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen.
Und übrigens, Sie wissen, in den letzten Jahren haben mir die russischen Medien, RT zum Beispiel, die haben ihn mehrmals gefragt für Interviews und so weiter. Und ich habe immer diese Interviews abgelehnt. Und ich habe ganz deutlich erklärt, dass ich wollte nicht, dass meine Arbeit für Propaganda benutzt werden.
Bo bezeichnet seine Sanktionierung deshalb als willkürlich und ausschließlich politisch motiviert. Auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet zieht vor diesem Hintergrund das Fazit: Die EU entwickelt sich immer mehr zur Willkürherrschaft der Kriegstreiber. Dieses Video geht viral. Die knallharten Worte über die EU von Auf 1 Redakteurin Cornelia Kirchweger auf dem Alternativ-WEF in Prag erobern die sozialen Medien. Brisant: Kirchweger war früher im österreichischen Kanzleramt selbst für die EU-Propaganda zuständig. Doch das sagt sie mittlerweile.
Die EU muss weg.
Okay.
Das ist mein absoluter Anspruch. Die EU hat sich über die Jahre, über Verträge und über Krisen eine Besatzungsmacht angeeignet über Europa und besetzt aus meiner Sicht diesen Kontinent in einer brutalen, autoritären Weise, erstickt diese Kulturen, erstickt die Freiheit, erstickt die Meinungsfreiheit und macht diesen Kontinent bringt ihn dort zurück, wo eigentlich die EU ihn herausholen wollte, nämlich aus den Trümmern des Krieges. Und genau dahin führt die EU dieses Europa wieder. Und diese EU gehört weg. Es ist ein abstraktes Konstrukt, das nichts mehr mit Europa zu tun hat. Es ist eine abgehobene Gruppe von Bürokraten, die wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, was in diesem Europa passiert, außer in Brüssel, in ihren Enklaven und in ihren Blasen. Das wäre mein erster Anspruch, und zwar kompromisslos. Weil man kann diese EU nicht reformieren. Man muss das System in diesem Fall auf Null hinunterfahren. Was dann daraus entsteht, das ist die große Frage, aber es könnte nur besser werden.
Immer mehr Menschen aufzuklären, auch über die Propaganda der Europäischen Union, ist die Mission von Auf 1. Deshalb investieren wir auch in unsere Auftritte auf Social-Media-Plattformen mit Erfolg, wie das Video von Cornelia Kirchweger zeigt. Denn dort können wir jene Menschen erreichen, die noch zu oft den Lügen des Systems ausgesetzt sind. Doch solche Arbeit kostet viel Geld. Sie können helfen, dass genau diese Aufklärung immer mehr Menschen erreicht. Was Sie beitragen können, erfahren Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Auf1-Redakteure sollen aus dem österreichischen Parlament ausgeschlossen werden. Jetzt hat die Vereinigung der Parlamentsredakteure die Aufnahme von Auf1-Journalisten abgelehnt, mit Verweis auf die Beobachtung unseres Senders durch den Verfassungsschutz. Was das konkret bedeutet, analysiert Auf1-Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer.
Das Parlament hier an der Wiener Ringstraße ist das Zentrum der politischen Macht in Österreich. Doch wer dafür als Journalist eine Dauerzutrittskarte erhalten möchte, muss entweder im Auftrag des öffentlichen Rundfunks handeln oder Mitglied eines privaten Vereines sein, nämlich der Vereinigung der Parlamentsredakteure. Und dort bleibt man offenbar gerne unter sich. Denn ein Aufnahmeantrag meiner Wenigkeit sowie von Auf1-Chefredakteur Stefan Magnet wurde abgelehnt. Die Begründung lässt tief blicken. Auf 1 werde vom Verfassungsschutz den Alternativmedien zugerechnet. Und diese würden, Zitat, ein Bild einer Realität zeichnen, das nicht auf Fakten basieren, sondern in Verschwörungsideologien und Desinformation verwurzelt sei. In letzter Konsequenz heißt das, der Zutritt einzelner Journalisten zum Parlament wird mit dem Verweis auf eine politisch besetzte Regierungsbehörde erschwert, die Berichterstattung damit zum Privileg einer durch die herrschenden auserwählten Kaste. Und der wahre Grund dafür? Medien und Politik haben sich in den letzten Jahrzehnten eine gemeinsame Wohlfühlzone geschaffen. Man kennt sich, man vertraut einander und man weiß eben auch ganz genau, was man jeweils voneinander zu erwarten hat. Vertreter neuer, aufstrebender Medien, die diesen trauten Frieden stören könnten, sind deshalb unerwünscht. Doch Wahrheit und Aufklärung lassen sich weder verbieten noch dauerhaft ausschließen. Sie werden sich ihren Weg bahnen. Und das wird auch die Vereinigung der Parlamentsredakteure nicht verhindern können.
Paukenschlag in der Causa um den unter mysteriösen Umständen verstorbenen einflussreichen Justizbeamten Christian Pilnacek. Nun hat das Landesgericht Wien den früheren Grünpolitiker Peter Pilz und das Medium Zack-Zack in erster Instanz wegen übler Nachrede verurteilt. Zudem wird das Buch von Pilz, Pilnacek, der Tod des Sektionschefs, eingezogen, wie das Gericht anordnet. Pilz muss mehreren Polizeibeamten insgesamt 57.000 Euro Schadenersatz zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Pilz kündigte umgehend volle Berufung an. Er spricht von einer juristischen Sanktion gegen kritische Aufklärung der Pilnacek-Affäre. Der Buchverkauf bleibt bis zum Eintritt der Rechtskraft erlaubt. Ein zweiter Band ist bereits angekündigt. Parallel wächst die politische Brisanz. Im Pilnacek-Untersuchungsausschuss kritisiert die FPÖ eine späte und unübersichtliche Aktenlieferung durch das Innenministerium. Zusätzlich steht der Vorwurf im Raum, dass die Klagen gegen Pilz aus Mitteln der ÖVP-nahen Gewerkschaft öffentlicher Dienst unterstützt wurden. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker fragt deshalb wörtlich: Welche Interessen stehen wirklich dahinter, wenn eine Gewerkschaft versucht, die öffentliche Debatte mit juristischen Mitteln zu unterbinden? Und wir kommen zum Interview des Tages mit dem Aktivisten Serge Mengga. Seit Ende der 1980er Jahre lebt der gebürtige Kongolese in Deutschland. Heute betrachtet er Deutschland und den Kongo gleichermaßen als seine Heimat. Gerade deshalb übt Mengga immer wieder scharfe Kritik an der deutschen Politik, vor allem in Fragen der Migration. In diesem Jahr war er auch zu Gast beim Alternativ-WEF in Prag. Das Panel mit ihm und weiteren Gästen sehen Sie unter www.auf1.tv. Am Rande der Veranstaltung hatte Katrin Nolte Gelegenheit, für die Nachrichten auf 1 mit Serge Mengga zu sprechen.
Hier bei mir steht Serge Mengga. Du bist ja politischer Aktivist und zwar in Deutschland. Die politische Lage ist ja sehr, sehr angespannt, wenn wir uns angucken, was auf den Straßen vor sich geht. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, politisch dich so zu engagieren und warum du das machst.
Ja, danke für diese Frage. Es ist immer wichtig, an seinen Ursprung zurückzugehen. Sie selbst auch daran zu erinnern, warum man überhaupt aktiv geworden ist. Damals mit den Geschehnissen auf der Domplatte in Köln, welches ja viral gegangen ist, nicht nur national, sondern international mit den unschönen Bildern über größtenteils Flüchtlinge, die sich daneben benommen haben, deutsche Frauen angegrapscht haben, sich mit der Polizei angelegt haben und so weiter, habe ich Stellung genommen für meine zweite Heimat, das ist die Bundesrepublik Deutschland, und habe als Ex-Flüchtling natürlich gesagt, dass es so nicht gehen kann. Ich habe damals, mehr als 10 Jahren, eine Sache beobachten dürfen, wo ich damals schon gesagt habe, das wird uns um die Ohren fliegen. Denn wenn Menschen als Gäste in einem Land kommen, dann ist auch egal, ob es ist in Deutschland ist oder Prag, wo wir uns jetzt gerade, Tschechien, wo wir uns gerade befinden, oder wo auch immer, auch Kongo. Ein Gast hat bestimmte Gastregeln einzuhalten. Und wir sehen, dass die Politik das im Grunde genommen vehement abgelehnt hat, diese Haltung von wegen, wir haben eine Erwartungshaltung gegenüber unseren Gäste. Und das ist der Grund, warum ich im Grunde genommen überhaupt existiere. Ja, ich hatte damals den Mut, den Mund aufzumachen, zu sagen, das wollen wir nicht. Und diese Mission verfolge ich weiterhin. Aus einem Video hat sich im Grunde genommen auch eine Bewegung, entwickelt im Social-Media-Bereich. Und ich plane, deshalb auch danke für die Einladung auf diese besondere Veranstaltung. Es ehrt mich sehr. Und ich plane noch mehr als Multiplikator, noch mehr Menschen auf diesen Weg zu bringen, des Mutes, sich einzusetzen für das Gute, sich einzusetzen für das, was wir alle lieben gelernt haben. Darum geht's.
Wie würdest du sagen, woran liegt das, dass vor allen Dingen in Deutschland auch, von so einer Art Hass auf die eigene Nation, könnte man schon fast sagen. Woher rührt das? Warum ist vor allen Dingen Deutschland so betroffen? Warum gibt es da diese starke, feindselige Haltung zu allem, was irgendwie national geprägt ist? Also sozusagen alles, was deutsch ist. Und warum ist es so, dass ja viele migrantischer Herkunft, egal in welchen Bereichen, sozusagen einen Freifahrtschein haben oder da nicht genug Kontrolle ausgeübt wird oder sanktioniert wird?
Ich beobachte für mich, dass in Deutschland aktuell eine Identitätskrise herrscht. Die Medien, nicht die Alternativmedien, sondern im Grunde genommen die kommerziellen, im Grunde genommen von der Regierung bezahlten Medien haben eine Glanzarbeit geleistet, wenn es darum geht, den Deutschen ihren Nationalstolz abzusprechen. Ja, wir sind jetzt in der Schule, wir sind gerade bei der Grünen und Linken Bewegung, wir sind es bei LGBTQ. Ja, das sind alles Anzeichen dafür, dass ein Zusammenhalt im eigenen Land gar nicht mehr erwünscht ist. Ja, wir sind wirklich auf dem Weg einer neuen Weltordnung und diese neue Weltordnung will spalten. Noch mehr Kontrolle über die Bürger und so weiter. Und wenn man über Nationalität spricht, Nationalität bedeutet Zusammenhalt. Wenn die Bevölkerung zusammenhält, ist das im Grunde genommen ein Druckmittel gegenüber der eigenen Regierung. Und das ist einfach nicht erwünscht. Und das wird leider Gottes auch von viele Migranten ausgenutzt, weil man gibt ihnen einen Freifahrtschein. Ja, also Sie müssen sich mal vorstellen, wir hatten ja mehrere, wie heißt das, Vorfälle, wie auch Aschaffenburg. wo ein kleines Kind, ein Kleinkind umgebracht worden ist, so durch einen Syrer abgemetzelt, ja. Da wollte jemand dieses Kind schützen, der ist ebenfalls gestorben. Und wenn man dann mit diesen ganzen linken Vogue und auch, ich nenne die auch mittlerweile Antifa-Terrororganisation spricht oder hört, was sie sagen, ja, das machen Deutsche aber auch. Was ist das für eine Denkweise, bitte? Und obwohl das Landeskriminalamt mittlerweile neue Zahlen herausgebracht hat, die wirklich sagen, dass die Gewalt von Syrern ausgehend sich verzehnfacht hat, ist es in der Bevölkerung immer noch sehr leise. Diejenigen, die dann aber dann auf eine Demo appellieren und sagen, wir müssen demonstrieren, haben sofort von irgendwelchen NGOs gesponserte Organisationen, Omas gegen Rechts, Bündnis gegen Rechts, die rausgehen, die aus einer Veranstaltung heraus, die nicht mal politisch motiviert sein muss, sondern einfach, weil die Bürger sagen, wir müssen Flagge zeigen, direkt eine Veranstaltung gegen Rechts eingeplant wird. Ja, das zieht immer weniger, aber ich wünsche mir wirklich, dass viel mehr Menschen verstehen, dass wenn die eigene Nation, wenn das eigene Land keine Unterstützung mehr findet, dann werden andere Leute, andere Menschen, andere Bewegungen, Ideologien das eigene Land kentern. Und das ist da, wo Deutschland aktuell steht.
Du hast ja ein sehr interessantes Käppi an. Make Germany and Congo great again. Das, was sagt das für dich aus? Was bedeutet das für dich?
Es bedeutet für mich, dass ich ein lebendiger Patriot bin, der nicht vergisst, wo er herkommt, der aber Stellung bezieht für beide Länder, die ich lieben gelernt habe. Das, was ich heute bin, bedanke ich Deutschland. Deutschland hat mich geformt. Was aber nicht bedeutet, dass ich meine eigenen Wurzeln aufgebe. Die Demokratische Republik Kongo, das zweitgrößte Land innerhalb Afrikas, ja, mit eins der reichsten Ländern der Welt, wird auch unterdrückt seit Generationen. Wie kann es denn sein, dass in meine geliebte erste Heimat so viele Bodenschätze vorhanden sind, so viel Mineralien, alles, was sich ein Land wünschen kann, vereint der Kongo. Und trotzdem gelten wir als Schwellenland. Und trotzdem flüchten jedes Jahr Kongolesen nach Europa oder sonst wohin, weil sie im eigenen Land der Armut entkommen möchten. Wie kann man das erklären? Das sind Bilder, die treffen mich. Immer dann, wenn ich Bilder sehe über Afrika, sterbende Kinder an Malaria, Typhus und, bringt mich das teilweise immer ein bisschen um. Weil ich mir denke, es ist à la Neokolonialismus gewollt. Aber man tut der eigenen Bevölkerung Unrecht. Und traurig ist zu sehen, dass dieses dann auch getragen wird von teilweise eigenen Politiker und Regierungen und Mächte im eigenen Land. Ja, also man geht ja immerhin bei Afrika, sucht man immer den Buhmann, es sind immer die Weißen, es ist immer der Westen und. Wo bleibt denn die Eigenverantwortung gegenüber unserer eigenen Bevölkerung? Und das muss man auch diese ganzen Ländern befragen, wie Syrien, Afghanistan, Pakistan. Was tut ihr für die eigene Bevölkerung, was eure eigene Verantwortung angeht als Regierung? Anstatt diese nach Deutschland abzuschieben und, sorgt doch dafür, dass ihr eure Probleme im eigenen Land löst. Die Problematik ist aber auch noch viel, viel größere. Es sind auch die Bundesregierung und auch europäische Länder, die ganz klar genau dieses befürworten. Es ist eine Agenda. Ja? Denn ich habe noch nie einen Kongolesen gesehen, der mit einem Panzer vor der deutschen Grenze steht und sagt, entweder ihr macht jetzt auf oder ich schieße. Ja? Und das muss den Menschen bewusst werden. Wir werden gelenkt, wir werden manipuliert. Man macht mit uns, was man will. Und wenn wir nicht agieren, so wie Sie mich gerade interviewen oder viele andere Leute ihren Beitrag leisten, dann ist es irgendwann mal Feierabend.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.